noch ein paar Gedanken dazu ergänzen, beziehungsweise auch beim Text nochmal ein bisschen tiefer bohren. Wir haben ja gestern ein rauschendes Sommerfest gefeiert. Und ich finde, oder mir persönlich tut es total gut, Menschen zu begegnen, miteinander zu feiern, Zeit miteinander zu verbringen und es sich auch mal gut gehen zu lassen. Und ich habe auch ganz viele neue Menschen kennengelernt. Das finde ich wirklich prima. Ich finde, dass wir uns mit unserer Nachbarschaft, dass wir uns miteinander und mit Menschen, die wir kennen, verbinden dürfen und das tun dürfen, ein echtes Privileg. Ich finde, bei den Festen in der Gemeinde, da herrscht eine ganz besondere Stimmung. Man kommt sich näher, erzählt über das Leben und manchmal dann auch in ungezwungenem Rahmen. Es sind nicht so die Gespräche zwischen Tür und Angel hier manchmal in der Gemeinde, wo sich alles nur um Gemeinde dreht, sondern man kommt ins Gespräch miteinander. Und ich liebe das, weil ich an der Stelle Familien noch viel mehr als Familie empfinde. Und deswegen, Ruth hat den Text schon gelesen, habe ich euch für heute einen Verse mitgebracht aus dem Epheserbrief und ich werde sie nochmal lesen, auch wenn ihr sie schon gehört habt. Und ihr seht sie dann auch vorne nochmal selbst zu mitlesen. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Und weil wir mit ihm verbunden sind, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Da ist vieles drin, was, wenn man sich nicht in der Bibel auskennt, vielleicht ein bisschen merkwürdig erscheint. Deswegen erkläre ich das ein bisschen und ich bleibe auch zunächst erstmal auf der Textebene. Paulus beschreibt hier Verwandtschaftsverhältnisse. Und zwar nicht irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse, sondern die Verwandtschaftsverhältnisse Gottes. Es geht sozusagen um Gottes Familie. Und er macht den Ephesern die Zusage, ihr gehört zur Familie Gottes. Und ihr seid Mitbürger der Heiligen. Warum sagt er das? Weil die Epheser das nicht immer waren, die Leute, die er hier anspricht. Denn die Gemeinde in Ephesus besteht zum größten Teil aus Heidenchristen. Heidenchristen, das heißt, dass die Menschen, die Jesus Christus in Ephesus nachfolgen, vorher keine Juden waren. Um das zu verstehen, warum das wichtig ist, vielleicht ein bisschen, ganz bisschen Theologie eintauchen, Basisverständnis der Geschichte Gottes mit den Menschen. Fest steht, dass Gott alle Menschen liebt. Aber um diese Liebe zu zeigen, hat er sich exemplarisch ein Volk ausgesucht, an dem er diese Liebe und die Gemeinschaft, die mit ihm möglich ist, zeigen möchte. Und dieses Volk, so lesen wir in der Bibel, das sind die Juden. Und die Juden, wenn wir das Alte Testament lesen, sie erleben eine wirklich großartige, aber auch sehr wechselvolle Geschichte mit Gott. Das Volk der Juden ist Gottes Volk und auch dieses Volk erhält eine große Verheißung. Sie wird im Judentum die Verheißung der Hoffnung genannt. Und die lautet so, dass Gott immer an ihrer Seite stehen wird und sie irgendwann wieder im Paradies, das heißt ganz bei Gott sein werden. Sie kommen an den Ort, über den ich gepredigt habe, über den Sehnsuchtsort aller Menschen. Dem Ort, wo Frieden herrscht, dem Ort, wo die Freude grenzenlos ist, wo Schönheit in Perfektion zu finden ist, gebrochene Herzen heil werden, den Sehnsuchtsort aller Menschen. Aber, so berichtet uns die Bibel, diese Verheißung gilt zunächst nur den Juden. Es gibt keinen anderen Weg, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, Jude oder Nicht-Jude, Gemeinschaft mit Gott oder keine Gemeinschaft mit Gott. Alle anderen Völker sind Fremdlinge. Ihnen gilt diese Verheißung nicht. Wenn wir also an die Epheser denken, als Menschen, die keine Juden sind, sind sie auf die Verheißung Gottes angesprochen, Fremdlinge, Ausländer, und haben keinen Anteil an dieser Verheißung. Und genau das beschreibt Paulus in den Versen im Epheserbrief vor unserem Predigttext in anderen Worten. Das großartige Wunder, was jetzt geschieht und geschehen ist, und darauf kommt es Paulus an, ist jetzt Folgendes. Durch Jesus Christus haben auch die Epheser ihren Teil an der Verheißung, der eigentlich nur den Juden gegolten hat. Und noch mehr, sie haben nicht nur Anteil daran, sondern auf einmal gehören sie zur Familie Gottes. Und sie sind Mitbürger der Heiligen, das heißt der jüdischen Gottesfamilie geworden. Für die Epheser ist jetzt Gemeinschaft mit Gott auf einmal möglich. Und sie sind Kinder Gottes, des Höchsten, mit allem, was dazugehört. Sie sind gemeinsam mit den Juden eine Familie, eine Einheit, wie ein Haus aus festen Steinen gebaut. Und ihr wisst, dass wenn man zu viele Steine aus einem Haus wegnimmt, das kein gutes Ende nimmt. Sie sind dort eingefügt zur Ehre Gottes und als Zeichen für die Menschen, wie gut Gott ist. Das beschreibt Paulus hier den Ephesern. Soweit zur Textebene. Kommen wir zu uns, hier und heute. Paulus schreibt jetzt nun an die Epheser. Das heißt, wir müssen gucken, wie könnte das für uns heute relevant sein? Und ich möchte euch drei Gedankenanstöße weitergeben. Ein paar von uns sind durch Ruth schon uns in diesem Gottesdienst schon begegnet. Drei Gedankenanstöße, die der Text in mir ausgelöst hat. Mein erster Gedanke ist ein sehr tagesaktueller, denn es geht um das Verhältnis zwischen Juden und Christen. Wenn ich den Text im Epheserbrief so betrachte, dann gilt das, was Paulus den Ephesern zusagt, auch für uns. Auch wir gehören nicht zum jüdischen Volk und sind dadurch erstmal in der Gemeinschaft und den Verheißungen Gottes außen vor. Wir müssten eigentlich getrennt von Gott leben. Dass das nicht so ist, verdanken auch wir Jesus Christus, der die Grenze zwischen Gott und den Menschen ein für alle Mal beseitigt hat. Vielen Dank, lieber Horst. Also, dass das nicht so ist, verdanken wir Jesus Christus, der die Grenze zwischen Gott und den Menschen ein für alle Mal beseitigt hat. Das heißt für uns heute, jeder Mensch hat Zugang zu Gott, wenn er diesen sucht. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Jeder von uns kann Gott finden und in Beziehung mit ihm treten. Du, ich, jeder Mensch. Und wenn wir diese Verbindung suchen und an Jesus Christus glauben, dann gehören wir zur Familie Gottes. Wir sind seine Kinder. Damit geht aber noch eine andere Sache einher. Damit sind wir nämlich, und so sagt es Paulus in diesem Text ja eindeutig, auch eine Familie, ein Volk mit den Juden geworden. Wir sind mit dem jüdischen Glauben untrennbar verbunden. Ich weiß nicht, wie du zu deiner Familie stehst. Ich werde in dieser Predigt ein sehr positives Familienbild benutzen. Und ich weiß, das ist nicht bei jedem so. Das heißt, immer wenn ich jetzt das Familienbild benutze, spreche ich in aller Zerbrochenheit von der idealtypischen Familie, so wie wir uns eine gute Familie vielleicht vorstellen. Vielleicht sind viele Dinge in deiner Familie furchtbar schiefgelaufen. Aber wenn wir über Familie im Idealfall reden, dann heißt das ja im erstrebenswerten Fall, füreinander da zu sein, aufeinander zu achten, einander zu schützen und zu versorgen. Natürlich heißt man nicht alles gut, was der andere macht. Ich habe einen Bruder, ich weiß, wovon ich rede. Und manchmal braucht es auch das ein oder andere ernste Wort der Eltern oder der Geschwister. Aber Familie heißt im Idealfall ein bedingungsloses Zusammenstehen füreinander. In guten wie auch in schweren Zeiten. Wenn wir uns also überlegen, dass uns Paulus hier beschreibt, dass wir einst Fremde waren und nun Familie im selben Volk sind, wie die Juden, dann kann das nur für uns bedeuten, dass wir uns an die Seite aller Juden und Jüdinnen stellen. Weil wir Familie sind. Weil wir untrennbar mit unseren jüdischen Glaubensgeschwistern verbunden sind. Weil als Familie auch für sie gilt, was Paulus im Korintherbrief sagt: Leidet ein Körperteil, so leiden alle anderen Körperteile mit. Freut sich ein Körperteil am Leib mit, freuen sich alle anderen ebenfalls. Ich weiß, dass diese Diskussion im Moment sehr schwierig ist. Die Debatte um den Staat Israel, den Umgang mit dem Terrorangriff und die Reaktion darauf aus dem Gazastreifen und all dem verbundenen Leid auf beiden Seiten ist höchst emotional aufgeladen. Heißes Eisen. Und auch ich weiß manchmal nicht, wie ich mich da genau positionieren soll. Geistlich betrachtet, sind und bleiben Juden und Jüdinnen unsere Geschwister. Und als solche haben wir auch Verantwortung, ihnen gute Geschwister zu sein. Das ist der erste Gedanke, das uns diesen Text lehrt. Ein zweiter Gedanke, den Ruth eben schon angestoßen hat und der ebenfalls unsere Debatten und Wertekulturen in unserer heutigen Zeit betrifft. Paulus beschreibt ja in seinem Text einen Übergang. Einen Übergang von Fremden zu Bürgern, von Fremden zu Familienmitgliedern. Und wir haben eben schon festgestellt, dass auch wir damit gemeint sind. Ich finde, das ist so ein Gedanke, so ein Übergang, der ist mir ganz persönlich manchmal nicht präsent und auch nicht nah genug. Und ich bin aber der Überzeugung, das ist etwas, das kann ich gar nicht genug wertschätzen. Gott zu kennen, Gott zu lieben, ist für mich nicht nur ein Privileg. Es ist das Privileg, was mein Leben verändert hat und immer wieder verändert. Ich sage jetzt was, das können wahrscheinlich viele von euch sagen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich kenne nicht einen krassen Wandel von gottlos zu gottlebensverändernd kennt. Ich kenne viele Lebensgeschichten, die davon berichten, wie Jesus wirklich das ganze Leben auf den Kopf gestellt hat. Und ja, manchmal würde ich mir das wünschen, weil in mir dann das Gefühl lebt, dass ich dann vielleicht dankbar für die Lebensveränderung wäre, die in Jesus Christus liegt. Nichtsdestotrotz kenne ich das Gefühl und die Gedanken, was es heißt, Gott fern zu sein und ohne Gott zu leben. Wenn ich heute über mein Leben nachdenke, dann war früher einiges anders. Und ich muss bekennen, ich war wirklich gottfremd und Gott mir. Und jetzt bin ich Gottes Kind. Und auch wenn noch nicht alles perfekt ist, ich erlebe Gottes Frieden und Gottes Freude in meinem Leben. Dieser Wandel, das Fremdsein zu kennen, nicht so intensiv wie unsere iranischen Geschwister, nicht so intensiv wie viele, die nach Deutschland kommen, nicht so intensiv wie meinetwegen der Drogenabhängige, der Jesus kennengelernt hat und von seiner Sucht befreit wurde, aber doch zu kennen, dieser Wandel macht mich vor allem eins, demütig. Denn er lehrt mich, liebevoll mit Menschen umzugehen, die selbst in der Situation der Fremdheit und des Ausgeschlossenseins leben. Und ich entdecke ein Prinzip Gottes dahinter. Gott schenkt Menschen und zeigt ihnen dadurch, was er möchte, indem er selbst zuerst handelt. Das zieht sich an vielen Stellen durch die Bibel. Das Volk Israel hat diese Erfahrung gemacht, dass sie Fremdlinge in Ägypten gewesen sind. Und Gott hat sie zu einem Volk gemacht. Sie sind nun keine Fremden mehr. Gott hat sie frei gemacht. Was folgt daraus für das Volk Israel? Die in christlichen Gemeinden unterwegs sind, kennen wahrscheinlich das wichtigste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, oder man kann auch übersetzen, wie du selbst geliebt bist. Dieses Gebot, das steht übrigens nicht das erste Mal im Neuen Testament, wie wir Jesus-Nachfolger das ja so gerne denken, weil hat ja Jesus gesagt. Muss ja von Jesus kommen, der war ja der Beste. Das kommt aus dem Alten Testament. Jetzt hört mal genau hin. Steht in 3. Mose 19, 33 bis 34. Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Und jetzt kommt die Begründung. Denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und auch mit der Liebe ist es so, dass Gott diesen Weg geht. Er zeigt erst sich selbst, er offenbart erst sich selbst, er schenkt uns etwas und daraus folgt dann das Gleiche für uns. In 1. Johannes 4 beschreibt Johannes das so: Das Einzigartige an der Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Und jetzt kommt's, meine Freude, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Es ist Gottes Prinzip, uns Gutes zu tun, um uns ein Vorbild zu geben. Er macht den ersten Schritt. Er gibt nicht bloß Anweisungen und Gebote, die wir blind zu befolgen haben, sondern er macht uns frei, um in dieser Freiheit in seinem Sinne zu handeln. Und in Jesus Christus hat er diese größte Liebe und größte Freiheit gezeigt. Wenn wir diese Erfahrung, die Gott uns schenkt, ernst nehmen, demütig sind und dankbar dem gegenüber, dann verbietet es sich doch eigentlich, dass wir mit Menschen, die in derselben Situation sind, das Gegenteil tun, oder? Wie gehen wir also mit Menschen um, die fremd sind? In unserem Land, in Europa? In welcher Haltung begegnen wir ihnen? Und in welcher Haltung begegnen wir Menschen, die Gott, in Klammern noch, nicht kennen, die gottfremd sind? Ich glaube, nach dem, was ich gesagt habe, muss ich diese Frage nicht konkret beantworten. Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Alle guten Dinge sind drei. Ein letzter Gedanke. Er beschäftigt sich mit unserem Selbstverständnis als Gemeinschaft auf dem Weg mit Jesus Christus. Es geht um die Kreuzkirche. Wir denken ja viel darüber nach, wie wir gemeinsam die Zukunft der Kreuzkirche gestalten wollen, vielleicht auch müssen, um als Kirche relevant zu sein. Wenn ich mir den Epheser-Text so durch die Seele und das Herz gehen lasse, dann packt mich das Verständnis von Gemeinde als Familie. Und es ist dankenswerterweise unabgesprochen eben in dem Interview ja auch schon gefallen. In der Gemeinde sind wir viele verschiedene Menschen. Menschen mit unterschiedlichsten Vorprägungen, Vorerfahrungen, Begabungen oder auch Lasten, die jeder von uns mitbringt. Im biologischen Sinne haben die meisten Familien zumindest ja eins gemeinsam in aller Unterschiedlichkeit: den Genpool. Das ist in unserer Gemeinde, obwohl bei manchen Gemeinden, die sehr lange nur für sich waren, weiß man das nicht so. Im biologischen Sinne ja aber nicht so. Ich lebe in einer Familie, also jetzt nicht hier die Gemeinde, sondern in meiner Familie, die gerade auf der Seite meiner Frau sehr groß ist. Manche wissen das von euch. Und die Geschichte, und es ist abgesprochen, ich darf das erzählen, die Familie hat eine sehr bewegte Geschichte. Von 6 leiblichen Kindern meines Schwiegervaters sind 4 von meiner Schwiegermama adoptiert, weil die erste Frau meines Schwiegervaters früh verstorben ist. Hinzu kommen nochmal 4 Pflegekinder, die bei meinen Schwiegereltern leben oder gelebt haben, und noch einmal 3 Pflegekinder in den Familien von Lisas Geschwistern. Und ich frage mal so, wer gehört nun wirklich zur Familie? Wer ist wirklich Kind und wer nicht? Ich muss euch sagen, das sind wirklich dumme Fragen. Alle natürlich. Alle gehören zur Familie. Und alle sind geliebt. Auch, und das wissen die, die sich mit Pflegekindern auskennen, dass manchmal gerade Pflegekinder eine schwierige Geschichte mitbringen, sonst wären es ja wahrscheinlich keine Pflegekinder. Es sind alles geliebte Menschen, es sind alles Geschwister, geliebte Cousins und Cousinen, geliebte Familienmenschen, weil eben die Liebe zählt, auch wenn die Gene einen nicht einen. Man ist Familie mit einem weiten Herz und ihr Lieben, als Gemeinde sind wir Familie. Weil uns zwar nicht die Gene einen, sondern etwas anderes, das von entscheidender Bedeutung ist. Es ist sozusagen unsere DNA als Gemeindefamilie. Es ist Jesus Christus. Es ist der Glaube an Jesus Christus. Das macht uns zur Familie. Und diese Familie, sie soll und sie darf wachsen. Jeder, der Jesus Christus kennenlernt und ihm nachfolgt, so beschreibt es die Bibel, wird von Gott adoptiert und gehört dazu. Das Fiese ist, das können wir uns nicht aussuchen. Das geht durch keinen Gemeindebeschluss, das geht durch nichts. Gott adoptiert Menschen und fügt sie einfach der Familie zu und wir Geschwister, wir müssen irgendwie damit umgehen. Ich denke aber, dass dieses Verständnis von Gemeinde als Familie Folgen und Konsequenzen in unserem Miteinander und in unserer Kultur in der Gemeinde hat. Ich habe immer das Gefühl, aber vielleicht ist das auch mein Ding, aber ich weiß, dass das ein paar Leute mit mir teilen. Manchmal verstehen wir meiner Einsicht nach Gemeinde oder Kirche immer noch zu sehr als Organisation und nicht als Familie. Natürlich, eine Familie braucht Organisation. Fragt mich mal, wir fahren bald in Urlaub, 3 Wochen in den Sommerferienzelten. Das braucht Organisation, sonst ist das Chaos. Aber in Familien ist das häufig nur so eine Randerscheinung. In den Momenten, wo es wirklich darum geht, was macht Familie aus, da hat das gar nicht so einen großen Wert. In einer Organisation geht es darum, Programme am Laufen zu halten. Da geht es um die Frage nach Effektivität, um Kosten, Ressourceneinteilung und Verantwortlichkeiten. In Organisationen, da geht es persönlich um Gesichtsverlust, um Feedback, um richtig und falsch. In Familien, da geht es um Begegnung, um Tiefe, um Leben teilen, um füreinander da zu sein, um Verständnis und natürlich auch liebende Korrektur. In der Familie, da hilft man einander, das Leben und den Glauben zu leben. Die ersten Christen, die hatten das verstanden. In Apostelgeschichte 2 wird uns über sie berichtet. Dabei sollten wir im Hinterkopf haben, wenn ich die Verse gleich lese, Fremdenfreundlichkeit. Die erste Gemeinde bestand fast ausschließlich aus sich Fremden. Sie kamen aus den unterschiedlichsten Völkern und brachten alle ihre eigene Kultur mit. Es waren Menschen, die einzig der Glaube verband. Da wird über Phrygier, Lysier und sonstige Völker geredet, die ich alle nicht mehr aussprechen kann, die alle unterschiedliche Sprachen sprachen, alle ihre unterschiedliche Kultur hatten. Und trotzdem wird das über diese Menschen gesagt. Alle, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und sie beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Und jetzt kommt's. Die Gläubigen lebten, und so steht es in der Bibel, wie eine große Familie. Was diese besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütigen im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Natürlich bekommt diese Gemeinde im Laufe der Zeit auch Probleme, auch an ihrer Unterschiedlichkeit. Und auch Streit. Und trotzdem berichtet uns die Apostelgeschichte eigentlich viel mehr von einer Familie als von einer Kirche, wie sie Menschen heute vielfach vor Augen haben. Denn die erste Gemeinde hatte verstanden, dass es bei Gott wie in einer Familie zugeht. Vieles, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, habe ich nicht mehr in meiner Erinnerung aus meiner Kindheit und Jugend. Auch keine Details groß über meine Familie. Aber daran erinnere ich mich, wenn ich an meine Familie denke. Das Lernen von meinen Eltern, auch in der Reibung mit ihnen. Lehre der Apostel. Das gemeinsame Essen und Erinnern an das Gute und die Güte Gottes in meinem Leben. Das Abendmahl. Das gemeinsame Ringen miteinander und das gemeinsame Ringen vor Gott. Gebet. Die Gewissheit, dass egal, was ich als Kind gebraucht habe, ich versorgt bin, Besitz teilen. Und ich weiß und wusste, dass ich meinen Eltern und meinem Bruder regelmäßig über den Weg laufe, manchmal gewollt, manchmal ungewollt, aber dass es Zeiten gab, wo wir zusammen als Familie Zeit miteinander verbracht und verschwendet haben. Gemeinschaft. Und ja, in meiner Familie war nicht immer alles perfekt, manchmal auch ganz anders. Aber die Idee bleibt doch, wenn wir den Epheserbrief lesen und die Apostelgeschichte uns anschauen, was Gemeinde ist. Familie. In welcher Kultur leben wir hier als Gemeinde? Sind wir als Gemeinde im biblischen Sinn Familie oder Organisation? Ich komme zu einem Schluss und fasse diese drei Gedanken ganz kompakt nochmal zusammen. Paulus stellt die Epheser und auch uns in die Familie Gottes. Wir sind keine Fremdlinge mehr, wir sind Kinder Gottes. Wir sind keine Fremdlinge mehr, weder vor Gott noch vor unseren jüdischen Geschwistern. Und auch als Gemeinde sind wir Gottes Familie. Paulus endet damit, dass er sagt, dass diese familiären Bindungen am Ende ein großes Ganzes ergeben. Dass dort, wo dieses große Ganze zusammenkommt, dass dort Gott selbst lebt mit seiner Anwesenheit und wir ihn erleben dürfen. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir diesen Ort zusammen bauen, als Gemeinde, mit unseren jüdischen Geschwistern und mit all dem, was uns zunächst fremd erscheint, aber Gott schon längst adoptiert hat. Amen.